Heute Morgen das Thema. Das Thema, wenn Gnade unser Leben reich macht. Schauen wir mal auf, wenn ihr Bibel dabei habt, Epheser Kapitel 2. Jetzt ist es besser, jetzt kommt es langsam. Ja, jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser. Epheser 2, Vers 8, genau. Dort heißt es: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In einem wunderschönen Lied, da heißt, da wird so Gnade besungen und ich singe das sehr gern. Gnade tief wie die tiefste See. Gnade fließt von des Kreuzes Höhe. Gnade genügt für die Ewigkeit. Gnade für mich allzeit. Und dann im Refrain heißt immer wieder, die Gnade genüget mir, die Gnade genüget mir, denn in meiner Schwachheit erweist sich Gottes Kraft. Erweist sich Gottes Kraft. Ja, wenn Gnade das Leben reich macht. Und im Lexikon, im ganz normalen Lexikon, wird Gnade wie folgt beschrieben. Gnade ist eine unverdiente Gunst. Gnade ist Zuneigung und Hilfe. Gnade ist Liebeserweis und Güte. Gnade ist Nachsicht und Schonung. Gnade ist Wohltat ohne Erwartung. Gnade ist Barmherzigkeit und Wohlwollen. Das sagt alles das Lexikon, also nicht irgendwie christliches Lexikon, sondern ganz normales, ein säkuläres Lexikon über den Begriff Gnade. Und wenn ich euch frage, was ist Gnade? In einem Wort. Wer könnte mir das sagen?
Jesus.
Genau, auf das habe ich gewartet. Jesus. Dann im Titusbrief 2, Vers 11 steht Folgendes. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, heilsam, heilbringend allen Menschen. Und die Gnade kann man, das Wort Gnade kann man eigentlich übersetzen mit einem einzigen Wort, Jesus. Jesus ist die Gnade, die erschienen ist. Und wenn manche sich auf die Gnade, das heißt auf Jesus, einlösen, dann wird ihr das ganze Leben von Grund auf einfach umkrempelt. Es wird etwas ganz Neues. Was macht uns Gnade zuerst? Und wir haben gesagt, das Lexikon sagt, es ist unverdiente Gunst, es ist Zuneigung, es ist Hilfe, es ist Liebeserweis, es ist Güte, es ist Nachsicht, Schonung, es ist Wohltat, ohne etwas zu erwarten, Barmherzigkeit und Wohlwollen. Das ist alles Gnade. Aber wir haben dann gesagt, in einem Wort zusammengefasst, es ist Jesus. Er ist erschienen und er möchte uns etwas mitgeben. Und wenn wir uns auf den Herr Jesus, auf den Jesus einlösen, und das geht, wenn ich mich anfange, mit dem zu beschäftigen, was Jesus für mich da hat, am Kreuz von Golgatha. Das ist der Anfangspunkt zum Erleben mit ihm in seiner Gnade. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was Jesus da hat am Kreuz, indem er für mich ist das Kreuz gegangen, für meine Schuld. Indem er meine Schuld hat auf sich genommen. Indem er für meine Schuld am Kreuz ist gestorben. Indem er zahlt hat den Preis, den ich eigentlich hätte müssen zahlen. Nämlich den Tod. Und wenn Menschen sich auf die Gnade, auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, einlösen, dann wird ihr Leben neu. Da wird aus ganz normalen, sündigen Menschen, was wird aus sündigen Menschen, was wird dann? Das Kind Gottes. Vorher sind wir Kinder in dieser Welt. Und wenn du dein Leben mit dem Herrn Jesus in Verbindung brauchst, mit dieser Gnade, die erschienen ist, Jesus Christus, dann wird aus dir ein neues, nämlich ein Kind Gottes. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Und weißt du, wer in dir wohnt? Weißt du, wer in dir lebt? Ich habe gerade vorletzten Freitag wieder mal Jugendstunde gehabt. Es ist einfach schön, wenn man sieht, es sind über 100 Jugendliche, die machen voll mit, eine ganze Stunde hören die zu. Nachher haben sie sogar noch Gespräche und Fragen. Dann habe ich auch die Frage gestellt, weißt du, Wer in dir wohnt, wenn du das Kind Gottes bist? Kolosser 1,27. Christus in euch. Die Hoffnung von der Herrlichkeit. Jesus in dir. Und deswegen bist du, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht nur mal einfach nur ein Bürger von Bümplitz. Oder von Dürrenasch, oder von Königs, oder von Walkringen, wie ich. Ich glaube, in Zürich noch mittlerweile, oder? Dann bist du ein Himmelsbürger. Dann bist du beim Herr Jesus zuhause. Du hast ein Bürgerrecht, und zwar ein Bürgerrecht, das dir niemand wegnehmen kann. Du bist ein Kind vom lebendigen Gott und du gehörst zur Familie vom ewigen Gott. In einem wunderschönen Lied, gesungen, wo wir gerade unseren Enkel verloren haben in Südamerika, weil es ein Enkeltöchterli war, dann hat unser Sohn uns das Lied geschickt, ob Berg, ob Tal, ob Strand, ob Meer, ich finde ein Heim in jedem Land. Dann sagt er, bei dir ist Schutz und Sicherheit, zu jeder Zeit, du bist nicht weit. Und dann kommt der Refrain, mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus. Der Ort der Sehnsucht wird gestillt, der Ort, der jede Lücke füllt. Das ist unser Gott im Himmel. Wir haben das Bürgerrecht bei ihm. Und deswegen, wenn du dich auf die Gnade einlässt, du hast das Bürgerrecht, wo dir zusteht und wo dir niemand wegnehmen kann. Und die Gnade, wenn du dich auf die Gnade, auf Jesus einlässt, dann wird aus dieser Gnade, aus dieser Person, aus Jesus, dann wird dann etwas in deinem Leben anders. Dann, wenn Jesus in dir wohnt, dann möchtest du auch so leben, wie es ihm gefällt. Und deswegen wird die Gnade eine verändernde Gnade. Aber auch eine Gnade, die dir jeden Tag Trost zuspricht. Es ist eine Gnade, die für dich sorgt, wo dich nie allein lässt, wo dich umgibt mit seiner Liebe. In Matthäus 28 sagt der Herr Jesus, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist für mich so ein riesen Trost. Ich weiss, der Herr Jesus ist mit jedem Einzelnen, der sein Kind ist. Egal, ob in Papua Neuguinea, in Kanada, in Südamerika, überall. Die Gnade ist eine Gnade, die uns hebt, und zwar nicht nur 5 Minuten, sondern lebenslänglich. Und David sagt im Psalm 23, ganz am Schluss, fängt ja an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht zwangen, und dann kommt er und sagt ganz am Schluss, und schlussendlich bringt mich die Gnade heim. Und er sagt zwischendurch, sagt er, und ob ich auch wandere im Todesschattental, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die Gnade. Es ist Jesus, der da ist. Und wenn ich dann ganz schlussendlich am Ende von meinem Leben mal ankomme, du hast noch einige Jahre mehr als von dir, als ich. Ich bin jetzt dieses Jahr 62, du 48, 14 Jahre Unterschied. Ja, wenn wir dann zusammen mal im Altersheim sind, spielt das keine Rolle mehr, oder? ist es ausgeglichen. Aber so schnell geht das Leben vorbei. Ich kann mich gut erinnern, als ich 18 war. Ich kann mich gut erinnern, als ich in Isone war, im Militärdienst. In der RS. Und heute, 62, und wenn ich muss irgendwie 10 Kilometer laufen, tut alles weh. Aber wisst ihr, das Schöne ist eben, die Gnade gibt mir mal ein Zuhause, und wenn ich dann mal Zuhause ankomme, im Psalm 65, Vers 5 heißt es, wir werden sich die freuen, die zu dir kommen und in deinen Vorhöfen wohnen dürfen. Große Freude erwartet uns in deinem heiligen Tempel. Wie es wird sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich bin eines Tages, und jetzt darf ich schon staunen über dem, dass die Gnade mir ist nachgegangen. Dass die Gnade mich gegeben hat. Dass die Gnade mich durchgedreht hat. Dass die Gnade mich gewaschen hat, gereinigt hat, immer wieder vergeben hat. Wir haben 1. Johannes 1, Vers 9 haben wir es miteinander gelernt, oder? Epheser 1, Vers 7 haben wir das letzte Mal gelernt. Das sind alles Vers, wo einem das Herz ihr leuchtet. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Untugend. Fantastisch, ich darf immer wieder kommen. Und deswegen, Gnade ist etwas, wo über unserem Leben leuchten darf. Gnade ist etwas, wo der Preis gezahlt hat. Und es ist ein Preis, der mehr kostet als ein Ferrari oder ein Bugatti. Es ist ein Preis, den niemand zahlen kann, nur Gott selber. Alles Geld und Gold von dieser Welt langt nicht. Deswegen hat der Herr Jesus ist er gekommen und ist die lebendige Gnade geworden. Und er ist an unserer Stelle ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Blut, also Gott wird Mensch, allein das kann ich schon nicht verstehen, aber Gott wird Mensch, er geht 33 Jahre über die Erde, er geht ans Kreuz, er nimmt meine Schuld auf sich, deine Schuld, er zahlt und er zahlt mit seinem Blut. Wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht. Aber es ist eine Tatsache, wie das Wort Gottes uns das sagt. Und deswegen, Gnade gibt sein Sohn, Gnade gibt sein Blut, Gnade gibt sein Leben, Gnade gibt sein Liebste. In einem Lied, da heißt es, außerdem gibt es so viele wunderschöne christliche Lieder, und in dem Lied heißt es, lassen sie fallen auf Golgatha. Golgatha, Golgatha, lassen sie fallen auf Golgatha. Jesus, er ist immer da. Das ist Gnade. Und die Gnade, die hebt uns. Die Gnade treibt uns. Wir haben das dürfen erfahren in schweren Zeiten, in traurigen Zeiten, in Freudenzeiten, in höheren Zeiten und auch in tiefen Zeiten. Gnade ist da. Er geht nie weg. Oder wir haben es gesagt im Psalm 23, und ob ich auch wanderte im Todesschattental, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und er selber, im anderen Vers heißt es, dass er uns die Tränen abwischt. Ja, er zählt alle unsere Tränen in seinem Krug. Wenn Menschen dich nicht verstehen, wenn du einsam im Weg gehen musst, da sind einer da. Es ist Jesus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Heil bringen alle Menschen. Die Gnade hält auch in den Zeiten der Anfechtung. Gnade hält auch in den Zeiten der Einsamkeit, von der Not. Gnade kommt nie zu spät. Ich habe das so oft erfahren in unserem Leben, dass immer zum richtigen Zeitpunkt Gottes Gnade ist da gewesen, wo es gegeben hat, getragen hat und auch finanziell. Klar, wenn ich immer nur alles in meinen eigenen Sack kriege, dann muss ich nicht rechnen, damit es der Herr hilft. Aber wenn ich für ihn lebe, für ihn unterwegs bin, alles ihm zur Verfügung stelle, dann sorgt er auch für meine materiellen Bedürfnisse. Und Gnade treibt uns auch eines Tages, wie ich schon gesagt habe, wenn unsere Kraft nachlässt. Im Jesaja 46, Vers 4, da sagt der lebendige Gott, denn bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und das ist etwas, was ich dem Herrn sage, Herr, trag du uns auch mal durch, bis wir alt und schwach werden. Bis wir selber nicht mehr kommen. Ja, bis ihr alt und grau werdet, ich schleppe euch, sagt die Übersetzung. Das finde ich so schön, oder? Oder etwas muss man schleppen, was ihm schwer wird. Das heisst nicht, dass ich noch mehr muss zunehmen muss, oder? Versteht ihr mich richtig? Ja. Aber schleppen muss man manchmal auch jemanden, der nicht mehr selber kann. Ich weiss, im Militärdienst haben wir einen gehabt, wir sind im Hochgebirge gewesen, wir haben nicht mehr mögen, also besonders einen nicht mehr mögen, den haben wir richtig schleppen. Und so sagt der lebendige Gott mit uns. Er schleppt uns. Und schön ist, Gnade ist auch da, wenn wir selber nicht mehr können. Wenn wir uns selber sogar so aufgegeben haben. Gnade ist dennoch da. Schön ist es immer wieder auch, wenn wir dürfen in einem Krankenbett sein oder auch in einem Sterbebett sein und wir dürfen die Menschen immer wieder neu darauf hinweisen, der Herr Jesus ist da. Und dann plötzlich eine Seele still werden. Oder wenn wir auf einem Krankenbett erfahren, dass die Person so mit dem Herrn Jesus unterwegs ist, wir gehen oft dann in das Krankenzimmer rein und denken, was sollen wir dieser Person sagen? Und wir gehen gestärkt und ermutigt wieder heim. Wie hat die Person, die ist so mit dem Herrn Jesus unterwegs, sie nimmt es aus Gottes Hand, ist dankbar und wir dürfen erfahren, dass da der Himmel auf Erden ist. Einfach, weil der lebendige Gott die Person hebt, weil der lebendige Gott die Person treibt. Weil der lebendige Gott der ist, der sie durchtreibt, auch in dieser Krankheitsnöte. Und wisst ihr, warum die Gnade hebt? Weil Gott sich selber verbürgt hat mit seinem eigenen Namen. Und auf der Erde gibt es ja Menschen, die sich für andere verbürgen. Also bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und passe auf, man kann sich wirklich die Hände verbrennen. Aber der, der sich die Hände verbrannt hat, und zwar gerne, ist der lebendige Gott, und zwar für dich. Er hat sich für dich verbürgt, und zwar mit seinem eigenen Wort, mit seinem eigenen Sohn, mit seinem eigenen Blut. Und deswegen heißt es in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Also da jubelt mein Herz, weil der lebendige Gott für mich ist. Und dann sagt er, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Und dann, weil er alles gehört, kommt dann eben die Frage, ja, wird er uns dann nicht alles mit ihm schenken? Und das macht mich so getrost, macht mich so froh. Ich habe gestern noch, nein, es war vorgestern, am Freitagabend noch, mit dem Elia Marie so ein längeres Gespräch gehabt. Und wir haben uns gegenseitig einfach ermutigt, er, der unterwegs ist, mehr in der arabischen Welt, ich bin da, und wie er hat den Herrn erfahren, wie ich den Herrn erfahren, einfach fantastisch. In Zeiten der Not, in den Zeiten der Anfechtung, und wir dürfen Mut machen, wir dürfen miteinander beten, es gibt doch nichts Schöneres. Und dann kommt der lebendige Gott und sagt, und ich habe mich verbürgt mit meinem Wort, mit meinem eigenen Sohn, für dein Leben. Deswegen, Gnade hebt, Gnade treibt. Gnade hat sein Fundament in der Person und im Wesen Jesu Gottes selber. Er hat sich verbürgt. Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen den verschiedenen Religionen und dem Christentum? Was macht eigentlich den Unterschied aus? In England haben Religionswissenschaftler über gerade das Thema diskutiert und sie haben Austausch gehabt, dafür, dagegen, dawider und so weiter. Die einen haben gesagt, ja, Mensch werde Jesu. Nur, es gibt auch in anderen Religionen immer wieder so Sachen, dass jemand für den Tod ist, sollte auferstanden sein. So ist diskutiert worden. Oder Gott wird Mensch. Auch in anderen Religionen gibt es das. C.S. Lewis ist auch in dieser Diskussion dabei gewesen. Dann ist er aufgestanden und hat gesagt, der grösste Unterschied zwischen der Religion und dem Christentum ist Gnade. Gott wird Mensch. Gott geht für mich ans Kreuz. Gott zahlt mit seinem eigenen Leben. Und er schenkt mir das ohne mein eigenes Zutun. Das ist Gnade. Bei allen Religionen, da muss ich etwas machen. Bei allen Religionen muss ich mich anstrengen. Und wo der Kirchenmeister in Philippi, wo er gefragt hat, Apostel Paulus und der Silas, ja, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Oder? Das ist so richtig religiöses, katholisches Denken. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und dann sagt der Paulus, glaube an Jesus Christus. Einfach nur vertraue ihm. Setze dein ganze Vertrauen auf das, was Jesus gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Und deswegen, wir Christen, wir sind so reich gesegnet in dem, denn die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen, wo einfach das Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Gnade macht unendlich reich. Weswegen? Unter den Christen gibt es hier und da Millionäre, nicht so viel. Aber zum Glück gibt es es. Es dürfte noch mehr geben, könnte es noch mehr spenden. Ja, ist doch wahr, wer viel hat, kann viel geben und wer weniger kann weniger, ist auch ganz logisch. Und deswegen, ich bin froh, dass ich einige Millionäre kenne, die viel, viel Geld geben. Und zwar für verschiedenste Missionswerke. Es ist doch fantastisch. Aber wisst ihr, dass wir durch Gnade reich gemacht sind an so vielen Sachen? In Römer 8, Vers 17, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17 heißt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wow. Miterben des Christus. Ich weiß nicht, was das mal bedeutet im Himmel, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn ich Miterbe bin, heißt es jetzt schon, dass ich jetzt schon ein Kind bin. Oder? Und wenn Gott mein Vater ist, und wir haben 4 Kinder, und wenn unser Kind, irgendein Kind in Not ist, ich würde alles stehen und liegen lassen, um unseren Kindern auf der Seite zu stehen. Alles. Und es ist nur ein menschliches Bild. Und meine Kraft ist begrenzt. Meine finanziellen Mittel sind nicht so riesengroß. Aber unser Vater im Himmel, der sich verbürgt hat mit seinem eigenen Sohn, mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Wort. Und er sagt, ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Und deswegen heisst es da, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus. Und er wird alles einsetzen, dass du das Ziel ankommst. Er wird alles einsetzen, dass er dich hebt. Er wird alles einsetzen, dass du einen Lauf kannst laufen, der ihn ehrt. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Wir haben das Vorrecht vom ewigen Leben. Und eines Tages werden wir das Universum besitzen. Wie das wird sein, keine Ahnung. Das sind alles Bibelstellen, die ich jetzt zitiert habe. Wer sie gerne wird kachen, gerne nachher zu mir kommt, muss ihm gerne sagen. Der Reichtum von dieser Welt, der vergeht. CS lässt grüßen, oder? Also wenn sie Aktien haben, wie CS und so, sind nicht mehr viel wert. Ich glaube nur ein Franken oder irgendetwas. So über das Wissen damals. Also das heisst, der Reichtum selbst für die Schweiz ist nicht garantiert. Der Ruhm und die Schönheit der Mächtigen, die vergönnt. Oder wenn ich denke, du bist noch hübsch heute, oder? Aber du bist kein Filmschauspieler. Aber wie viele Filmschauspieler, die müssen sich mit Botox, Silikon und so aufrüsten und die sehen nachher aus wie eine Vogelscheuche. Entschuldigung. Ja, wenn man natürlich alt wird, das ist etwas Schönes. Aber wenn man so muss, man kann gar nicht mehr lachen. Das verplatzt irgendetwas, oder? Ja, das ist so. Aber das Schöne ist einfach, wir in Jesus Christus, unser Reichtum, der wird nie genommen. Der bleibt. Und eines Tages werden wir einen neuen Körper bekommen. Ich hatte letzten Freitag eine Beerdigung gehabt. Das ist am Donnerstag, ist es hier. Am Donnerstag eine Beerdigung gehabt. Es war eine alte, diente Sonntagsschullehrerin von unserer Gemeinde. Im 86. Lebensjahr hat sie zu einem Jesus gehen. Am Schluss ist sie nur ein Schatten von sich selber. Und es wird gesagt, verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesagt, in Schwachheit, aber auferstehen in Kraft. Das sagt uns der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 15. Und er ist mir so in einem offenen Grab. Aber wisst ihr, wir haben ein Erb, wo es niemand nimmt. Wir haben den Körper eines Tages, der ewig bleibt, wo kein Botox und kein Silikon braucht. Ich finde es fantastisch, wie das wird sein, ich weiß es nicht. Aber es wird ein Körper sein, oder? Wo der Herr Jesus auferstanden hat, er einen Körper gehabt, ein Herrlichkeitsleib. Das heisst, der Herr Jesus wird für immer ganz Mensch sein und ganz Gott. In Ewigkeit wird er einen Körper haben. Und wir werden immer gleich gestaltet werden, wir werden umgestaltet werden. Wie das wird sein? Keine Ahnung, aber ich freue mich drauf. Oder wenn ich dann am Morgen aufstehe und ich bin topfit. Ja, und heute habe ich meinen Schätzenschuss und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben heute, jetzt schon, haben wir Kleider vom Heil bekommen. Wir sind Geliebte vom Herrn. Wir haben das Hausrecht beim Vater, das heisst, wir haben den Schlüssel. Oder wir haben ja den Schlüssel bei uns auch versteckt, wenn wir mal gestern haben. Was ist irgendetwas? Wir haben den Schlüssel für uns versteckt bei uns im Haus. Wenn wir mal gestern haben, und die Leute wissen nicht genau, ob wir die heißen oder nicht, sagen wir einfach, schicken das Foto, dort ist der Schlüssel, könnt reingehen. Ja, wir haben nicht so viel zum Stellen bei uns, kommt nicht so vor. Auf alle Fälle, wir haben das Gastrecht, das Hausrecht, ja, beim lebendigen Gott. Und wie es schön ist, Gott hat sogar mit seinem Wort versprochen, dass er für euch sorgt. Und auch jetzt schon. In Jesaja 61, Vers 10 steht Folgendes. Ich freue mich über den Herrn und jubele laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Ich will mit euch einfach sagen, vertraut auf den lebendigen Gott. Setzt euch für Gottes Sache ein. Er belohnt wirklich reich. Ein kleines Beispiel. Wo wir retourgekommen sind von Südamerika, 1992, da hat meine Frau angefangen, sie hat dann nicht mehr mitgeschafft im Missionswerk Mitternachtsruf, sondern sie hat ehrenamtlich die ganze Sonntagsschularbeit mit aufgebaut. Alles ehrenamtlich. Und dann, wo unsere Kinder aus dem Haus waren, das war etwa vor 5 Jahren, dann haben wir uns überlegt, soll meine Frau wieder arbeiten gehen oder nicht? Mittlerweile hat sie die ganze Sonntagsschularbeit abgegeben und hat 2 Frauengruppen aufgebaut, eine in Englisch und eine in Deutsch mit Precept Bible Study. Also es sind so, wo man Vers für Vers das ganze Buch durchgeht für Frauen. Und es ist einmal am Mittwochmorgen alle 14 Tage und fürs Englische alle Donnerstagmorgen. Dann habe ich überlegt, ja, meine Frau könnte noch arbeiten gehen. Und sie würde sofort mehr verdienen als ich. Sofort. Brauchen könnten wir es, weil wir sind in Südamerika gewesen, unsere Rente wird nicht so gross sein, auch die Pensionskasse ist ziemlich klein. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie gar nicht arbeiten, aber dann müsste sie wahrscheinlich mit ihrer ganzen Bibelstudiengruppe arbeiten, müsste sie aufhören. Wir haben das im Gebet dem Herrn Jesus hingelegt, Herr Jesus, wenn du willst, dass Leben wieder gar nicht arbeiten, zum Geld verdienen, dann musst du uns ein klares Zeichen geben. Wenn du aber willst, dass sie nicht gar arbeiten gehen, gibst du uns auch ein klares Zeichen. Wir haben gebetet und am Abend ist in unserem Briefkasten ein Kuvert mit 1000 Franken. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Versteht mich richtig. Ja. Aber für uns war ganz klar, Gott will, dass wir wirklich, dass Steven weiterhin die ganze Frauengruppe Arbeit macht. Und ich mich konzentriere auf das, was ich mache im Missionswerk Mitternachtsruf. Und dass der Herr dann auch, wenn wir 65 sind, gar nicht mehr lang, dass er dann wird für uns sorgen. Und das haben wir auch erlebt in Südamerika. Wir haben manchmal kein Geld gehabt. Wir haben nicht gewusst, wie die Rechnungen zahlen. Aber im richtigen Moment ist das Geld immer da gewesen. Und genau das ist das, was der Herr sagt. In Jesaja 61 und andere Stellen, wo es heisst, ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Es ist wirklich so. Er wird für mich sorgen. Und wo der Herr Jesus seine Jünger fragt, in Lukas 22, habt ihr je Mangel gehabt? Hat sie mir gesagt, nein. Oder Mangel heisst nicht, dass ich nicht jeden Tag Kaviar esse oder Foie Gras und so weiter. Ja, versteht mich richtig. Kein Mangel bedeutet manchmal, dass ich vielleicht mit ganz wenig über eine längere Zeit knapp muss durchgehen. Und manchmal gibt es halt einfach nur Herzbrot und ein bisschen Butter drauf und Salz. Früher war Schweineschmalz. Das kennen die Eltern noch von euch, oder? Die Jünger wahrscheinlich nicht mehr, wo wir noch selber gemetzelt haben. Aber Gott versorgt. Und manchmal ist es einfach nur eine Suppe. Und manchmal, wenn Gäste kommen, haben nicht so viel, aber macht ihr nichts. Sie kommen ja nicht wegen den Möbel, sie kommen wegen uns. Ja? Ja, ich weiss noch gut, einmal haben wir Besuch gehabt, da wir frisch von Südamerika retourgekommen sind, haben wir Besuch gehabt, wir haben alles so zusammengestückelt, die Möbel gehabt. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber in dieser Wohnung könnte ich auch nicht leben mit dem Sammelsurium von Möbel. Und ich habe mir nur gesagt, ja, kommst du wegen den Möbel oder wegen mir? Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, oder? Aber einfach, das Schöne ist einfach, Gott versorgt und Gott ist so treu. Und versucht es einfach mit ihm immer wieder seine Gnade, lasst euch nicht los. Und das Schöne ist auch, durch Gnade bin ich unverklagbar. Unverklagbar. Nicht, weil ich perfekt bin, nicht, weil ich einer bin, der keine Fehler macht. Ja, ich kann ja immer wieder mal Zürichdeutsch, Entschuldigung, auf die Schnelle. Ja, aber was das Schöne ist, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unseren Untugend. Der Herr Jesus, er sagt, ich darf immer wieder kommen, ich darf immer wieder aufstehen. Er hat mich unverklagbar gemacht durch sich selber. Er sieht mich in seinem Sohn. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt: ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Darum ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur. Das ist das Schöne. Ich bin in Jesus Christus, bin ich unverklagbar. Das macht Gnade. In Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Und selbst wenn unser Gewissen uns sollte verklagen, klar, wenn es uns verklagt und gerechtfertigterweise, weil er da schuld ist, wo ich noch nicht bekannt habe, noch nicht abgeleitet habe, wo ich immer noch wie in einen Rucksack umeinander trage, dann ist gut, wenn das Gewissen mich anklagt. Dann darf ich zum Herrn Jesus gehen, ihm das sagen, er vergibt. Aber wenn das Gewissen ist, wo anklagt, aber ist alles schon bereinigt, es ist vergeben, es klagt immer noch an, dann ist einer grösser und der heißt Jesus Christus. Seine Gnade ist viel, viel grösser. In 1. Johannes 3 heißt es, Vers 19, und wenn unser Gewissen uns verklagt, so ist Gott grösser als unser Gewissen, er weiß um alles. Wenn der Schuld ist in deinem Leben, wo schon lange vergeben ist, und der Teufel kommt immer wieder und klagt dich an, dann darfst du sagen, halt, das Gewissen ist nicht der Maßstab, sondern Gottes Gnade bei meinem Leben. Jesus tritt für dich ein. Er ist die personifizierte Gnade. Und Gnade gibt auch Hoffnung. Es ist die Hoffnung von der Auferstehung. Ich weiss noch, ich hatte eine Beerdigung gehabt, und ich mache ja Beerdigungen auch für ungläubige Leute. Einfach mit der Bedingung, ich möchte über Jesus Christus und über die Hoffnung, die Christen haben dürfen, möchte ich am Grab reden. Und wenn die Menschen mit dem einverstanden sind, dann gibt es eine einzige Evangelisation. Klar, nicht aggressiv, sondern einfach, in Jesus darf man Hoffnung haben. Auf alle Fälle, ich weiss noch gut, da hatte ich eine Beerdigung von jemandem, der gestorben ist, ganz viele Ungläubige. Und nachher kommt eine Dame auf mich zu und sagt, ja, glauben Sie das wirklich, was Sie da gesagt haben? Glauben Sie das wirklich? Dann sagte aus tiefstem Herzen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das dürfen Sie auch haben. Und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Sie sind ein reicher Mann, dass Sie das dürfen glauben. Wir haben Hoffnung. Wir haben Zuversicht. Der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, das kommt alles durch Gnade. Der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und diese Hoffnung, die kann ich wirklich nicht mehr trauen. Meine Mutter hat noch 5 Minuten oder 10 Minuten vor dem Sterben hat sie über den Himmel geredet, über die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir eines Tages uns wiedersehen dürfen. Das ist einfach nur fantastisch. Gnade bedeutet, ich sage es mal so in Reimform, ja, diese Hoffnung kann uns niemand rauben, denn nach dem Glauben folgt das Schauen. So geht es aus dem Nebel dann zur Klarheit, aus dieser Finsternis dann zu seinem Licht. Dann wird aus der Hoffnung die Gewissheit von Jesus Angesicht. Das ist Hoffnung, das ist Gnade. Und wisst ihr, eines Tages wird euch sogar Gnade noch krönen. Gibt euch sogar noch eine Belohnung. Erwartest du einen Lohn im Himmel? Ich höre so nicht. Erwartest du einen Lohn im Himmel? Ja, was fütigen? Ein grosser, sehr gut. Eine Krone, aber Krone ist ganz interessant. Wir finden in der Bibel insgesamt 6 Kronen. Und für mich einfach nur schön, die wollen wir ganz kurz miteinander anschauen. Gnade wird dich eines Tages krönen. So wie bei der Olympiade, oder? Da kommen wir so eine Goldmedaille über, wenn wir gönnt. Aber wir können alle eine über. Und zwar verschiedene. Der eine vielleicht eine Krone mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber andere für sich interessiert mich das ja gar nicht so gross. Hauptsache, ich darf mal bei mir Jesus sein. Ja? Hauptsache, ich bin mal bei ihm. Und wenn ich dann sogar noch ein Abzeichen bekomme als Leutnant oder Oberleutnant oder Major, spiele ich keine Rolle, oder? Ja. Und es ist ja interessant, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wir werden sie mal dem Herrn Jesus zu Füßen legen. Die eine Krone. Aber wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal so, ich bin ein höherer Oberst und so, ja, oder in England ist es noch ein bisschen besser, haben wir noch Bedienstete und so weiter. Und wenn ich dann als hoher General eingeladen werde zum König Charles, ist zwar noch nicht ganz König, oder zu der Queen damals, und ich ziehe aus Respekt vor der Queen, ziehe ich meinen Hut. Ich ziehe meine Krone. habe ich dann all die Privilegien, die ich als General habe, dann nicht mehr? Verstehen Sie den Gedanken? Wenn ich eines Tages vor meinem lebendigen Gott stehe, hat mich gekrönt, hat mich zu seinem Erbe gemacht, hat mich in sein ewiges Reich eingeladen, ich darf sein Kind sein. Und ich ziehe ihn aus Respekt, aus Ehrerbietung, aus Wertschätzung, aus Achtung, aus Liebe zu ihm, ziehe ich meine Krone ab, lege sie ihm zu Füßen, habe ich durch das die Privilegien dann plötzlich nicht mehr. Verstehen Sie den Gedanken? Einfach aus Wertschätzung. Und deswegen tun wir ganz kurz miteinander mal die paar Kronen anschauen. Es ist schon wieder 11 Uhr. Darf ich noch 5 Minuten? Geht's noch? Okay, gut. Die erste Krone ist eine unvergängliche Krone. In 1. Korinther 9, 25 heißt: Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald verwelkt. Oder Eiche oder Lorbeer und so. Je nachdem. Unser Siegeskranz jedoch ist unvergänglich. Das heißt, wenn du in dem Wettkampf dabei bist, wo Christ sie heißt, dann kommst du eines Tages einen Lohn über. Allein schon, wenn du sagst, ich bin mit Jesus unterwegs. Kommst du Lohn über? Freu dich drüber. Einmal ein Abzeichen. Ja? Flammenwerfer oder Mineur oder irgendetwas. Ja? Militärdienst. Ja. Ja, ich war mit Flammenwerfer früher. Klar, ist nicht unbedingt ein Abzeichen heute. Oder? Auf alle Fälle, du kommst ein Abzeichen über. Du hast überwunden. Du bist mit Jesus unterwegs gewesen. Du hast gekämpft. Du hast den Wettlauf hast du vollendet. Die zweite Krone ist eine Krone vom Ruhm. Das soll also eure Einstellung sein. Philipper 4, Vers 1. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet der Herr treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe, nach denen ich mich sehne. Und ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich habe 25 Jahre lang Jugendarbeit machen, hauptverantwortlich für die ganze Jugendarbeit in unserer Gemeinde. 25 Jahre lang. Und ich habe gestern mal ein bisschen, also noch nicht ganz ausgerechnet, aber es sind mindestens 15 Leute auf dem Missionsfeld von denen, die in meiner Jugendgruppe sind. Ein Riesengeschenk. Ich freue mich darüber. Das heisst, meine Arbeit war nicht ganz vergeblich. Es hat sich gelohnt. Und eines Tages dürfen wir, wenn wir uns einsetzen für Gottes Sache, egal als Jugendarbeiter oder als Hausfrau oder als Mutter, egal für was, wenn wir uns einsetzen für Gottes Sache, durch unseren Einsatz, durch unsere Treue, durch unsere Liebe, durch unser Gebet, einfach durch das werden wir eines Tages gekrönt, weil es hat immer Erfolg, was ich mache. Wenn sie treu in der Abhängigkeit zum Herrn machen. Paulus hat sich eingesetzt für die verschiedenen Gemeinden. Und deswegen kann er sagen, ihr lieber Leute in Philippi, ihr seid mal eines Tages meine Krone. Dann die dritte Krone ist die Krone der Gerechtigkeit. Und die Krone kann jeder von euch überkommen. Jeder. In 2. Timotheus 4, Vers 8 heißt, in 2. Timotheus 4, Vers 8, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir allein, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Erwartest du den Herr Jesus? Du hast eine Krone, ist gut. Unglaublich einfach. Die Krone des Lebens, Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Also wenn du einfach beim Herrn Jesus bleibst, trotz allen Widerstand, trotz allen Anfechtungen, trotz allen Nöten, aber dich wie so eine Klette am Herrn Jesus festhebst, festklammerst, für das kommst du mal Lohn über. Und wie es schön ist, er hebt mich ja. Ich sage, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber ich habe dich lieb und ich möchte dich nicht loslassen. Und er wird mich umarmen wie ein Vater sein Kind und wird es nie loslassen. Und für das kommst du Lohn über. Und dann heisst die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit in 1. Petrus 5, das ist schon die fünfte Krone. Das heisst, sorgt für die Gemeinde, die euch Gott anvertraut, wie ein Hirte für seine Herde. Steht in der Verantwortung, die ihr für sie habt. Nicht als eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Also da spricht der Apostel Petrus, spricht die Ältesten, die Leiter, Führer von einer Gemeinde an. Sonntagsschullehrer, einfach die, die das Amt ausüben innerhalb von der Gemeinde. Und die, die das in Treue tun, in aller Schwachheit, in aller Begrenzung, aber in aller Treue und in Verbundenheit mit dem Herrn Jesus und in der Treue zum Wort Gottes. Für die sagt er, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Der Einsatz innerhalb der Gemeinde lohnt sich. Plötzlich eine ganz viele Mitarbeiter. Auch Florian. Plötzlich eine ganz viele Mitarbeiter. Und ich dachte, ja, komm auch runter, jetzt werden sie alle mitschaffen. Wunderbar, fantastisch. Noch die letzte Krone, die goldene Krone. Und das heisst, lernen wir, und die ist die Krone, die wir eines Tages werden ablegen vom Herrn Jesus. Und rings um den Thron, Offenbarung 4, Vers 4, und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und die haben sie nachher alle zum Herrn Jesus Füße gelegt. Jeder von uns wird krönt. Warum? Weil wir an ihm festgehalten haben. Und dann werden wir krönt. Und dann werden wir eines Tages auch unsere Krone vor ihm zu Füßen legen, um ihm zu sagen, es ist nur Gnade gewesen, die uns getragen hat. Es ist nur Gnade gewesen, die uns erlöst hat. Es ist nur Gnade gewesen, die uns zu seinen Kindern gemacht hat. Es ist nur Gnade gewesen, die uns getragen hat in der Hoffnung. Es ist nur Gnade, die uns schlussendlich heimbringt in die ewige Herrlichkeit. Es ist nur Gnade, wo es eines Tages einfach die Hei wird begrüßen. Und deswegen haltet euch an dieser Gnade, besser gesagt, haltet euch einfach an Jesus fest. Er hebt euch, er treibt euch und er bringt euch schlussendlich ans Ziel. Und im Liedtext, mit dem möchte ich schließen, da heißt es, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu den Wunderbaren, mein stolzes Herz hat nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und darf mich Gottes Gnade erfreuen. Er hat mich mit sich selbst versühnet und wusch mich durch das Blut mich rein. Jetzt Gottes Kind, einst Gottes Feind, Erbarmung hat's so treu gemeint. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Denn die heilsame Gnade ist erschienen. Heil bringen allen Menschen. Ja, denen Menschen, die sich auf die Gnade, auf Jesus Christus bilden. Amen. Wir miteinander still werden und beten. Herr Jesus, wir können leider nur arbeiten. Wir können nur Danke sagen. Danke sagen, dass du selber die heilbringende Gnade bist erschienen. Du bist uns nachgegangen, du hast uns gesucht und wir dürfen dich finden. Und jetzt, Herr Jesus, ist die Gnade in unserem Leben da. Du selber, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist der, der uns verändert. Du bist der, der uns umgestaltet. Du bist der, der uns hebt. Du bist der, der uns treibt. Du bist der, der schlussendlich uns ans Ziel bringt, der uns versorgt und gibt und der uns eines Tages bei dir willkommen heißt. Ja, uns sogar krönt. Alles aus Gnade. Und so wollen wir dir geben, dich anbeten und dir Danke sagen. Und Herr Jesus, komm bald. Amen.
Amen.
Wir singen noch miteinander das Abschlusslied. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe, war in finsterster Nacht nicht verirrt. Das Lied 445. Vier, vier, fünf. Aufstehen und um Gottes Segen bitten. Hey, ich habe mir gesungen, deine Güte und deine Gnade, deine Treue werden mir folgen mein Leben lang. Das ist wirklich so. Und so wollen wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Komm du mit uns, halte uns fest, wie du es versprochen hast, und wir danken dir dafür. Amen. Segen herzlich, Gott befohlen und recht schönen Sonntag miteinander.